personell aufstocken, auch um den Preis von Generationenungerechtigkeit. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute über eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Dabei geht es unter anderem um Vorgaben für die Truppenstärke. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Für die Bundeswehr rechnet Verteidigungsminister Boris Pistorius mit einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 60.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Im Vergleich zur jetzigen Stärke der Bundeswehr wäre das eine Steigerung um etwa ein Drittel. Höhere Anforderungen gibt es auch bei der Ausstattung der Armeen. Besonders für die Abwehr von Luftangriffen sieht man in der NATO Nachholbedarf. Größere Investitionen sollen auch in die Entwicklung weitreichender Waffensysteme gehen. Für die Europäer gibt es den Auftrag, für eigene Transportflugzeuge zu sorgen, um Truppen und Panzer von A nach B zu transportieren. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen.
Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Bundeswirtschaftsministerin Reicher hat offengelegt, an welchen Unternehmen sie aus der Zeit vor ihrem Amtsantritt beteiligt ist. Auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios erklärte das Ministerium, dass die CDU-Politikerin Anteile an einer Gesellschaft besitze, in die 3 Grundstücke eingebracht sind. Dies diene ausschließlich der familiären Vermögensverwaltung. Außerdem besitzt Reicher demzufolge Optionen über rund 3.000 Euro an einem schwedischen Energieunternehmen, die gerade verkauft werden. Bevor Reiche zur Ministerin berufen wurde, war sie als Managerin in der Energiebranche tätig. Die Nichtregierungsorganisation Lobby Control und Vertreter der Grünen-Fraktion hatten deshalb Zweifel geäußert, ob es deshalb Interessenskonflikte geben könnte. In Löbenau im Spreewald ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Kurz nach 12 Uhr gab der Sprengmeister bekannt, dass alles planmäßig und sicher abgelaufen ist. RBB-Reporter Daniel Mastow.
Die Sperrungen wurden inzwischen wieder abgebaut. Der Sperrkreis von 300 Metern, der wurde auch wieder aufgehoben. Die Autofahrer haben somit wieder freie Fahrt. Die Züge können wieder rollen und die Kleingärtner können wieder in ihre Gärten zurück. Die Munition wurde bei planmäßigen Sucharbeiten an der Baustelle am Südkopf entdeckt.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. Aktuell haben wir in Berlin, Friedrichshagen 19, Wannsee 20, Treuen-Brietzen 17, Forst 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Gleich mit einer Verfassungsklage hatte die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag gedroht. Im weitesten Sinne ging es um den Doppelhaushalt 2025-26, der noch im zuständigen Ausschuss beraten wird. Die Drohung bezog sich aber auf ein Detail. Die Gutachten von zwei Wissenschaftlern, die bereits angehört worden waren, die Christdemokraten aber nochmals vorladen wollen. Dem stimmte die SPD-BSW-Koalition jetzt doch noch zu. Die Verfassungsklage hat sich damit erledigt. Thorsten Südow ist der RBB-Landespolitik-Korrespondent in Potsdam. Hallo nach Potsdam.
Hallo, schöne Grüße aus Potsdam.
Thorsten, kann sich der Ausschuss heute also wieder auf das eigentliche und so wichtige Thema, den Doppelhaushalt 2025-26, konzentrieren?
Allerdings, ja, das kann er. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Brandenburger Landtages diskutiert heute wieder seit 10 Uhr morgens und genauso hat er es auch gestern getan, den vor 3 Monaten von Finanzminister Robert Krumbach vom Bündnis Sarah Wagenknecht vorgelegten Doppelhaushalt 2025-2026. Es ist ein Brandenburger Rekorddoppelhaushalt mit einem Volumen von etwa 34 Milliarden Euro. Ja, und in den vergangenen Wochen haben sowohl die regierenden Fraktionen von SPD und BSW gemeinsame und die Oppositionsfraktionen AfD und CDU jeweils eigene wichtige Änderungsanträge eingebracht. Das sind wohl etwa 100 mittlerweile. Ein großer Teil ist auch schon abgestimmt. Die eigentliche Stunde der Wahrheit, also die wirklich entscheidende Schlussabstimmung im Haushalts- und Finanzausschuss, soll es am Donnerstag der nächsten Woche geben.
Wo gibt es denn noch Diskussionspunkte?
Naja, also der Doppelhaushalt an sich steht, aber es gibt Diskussionen zum Beispiel um die Verschuldung. In diesem Jahr ist eine Kreditaufnahme von etwa 1 Milliarde Euro durch Finanzminister Krumbach geplant. Im kommenden Jahr sind das 1,2 Milliarden Euro und das wird von der Opposition kritisiert. Also sie zweifeln an, dass die Rahmenbedingungen wirklich so sind, dass diese Verschuldung gerechtfertigt ist und dass dafür auch nochmal neue Kredite aufgenommen werden. Ja, zu den Eckpunkten vielleicht feststeht, die Brandenburger Polizei soll mehr Personal bekommen. Aus 8.500 aktuell sollen 9.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden. Auch der Landesfeuerwehrstandort Eisenhüttenstadt, der ist sehr nachgefragt für Übungskurse, der bekommt in Wünsdorf südlich von Berlin einen zweiten Standort. Die 57 Krankenhäuser, das ist ja sehr wichtig, die Kranken- und Gesundheitsversorgung auf dem Land einigermaßen stabil zu halten. Also die 57 Krankenhäuser werden pro Jahr mit 200 Millionen für Investitionen unterstützt. Und na klar, der Bildungsetat ist auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr der relativ höchste Etat. Aber dennoch gab es vor 2 Wochen eine sehr große Protestdemonstration hier vor dem Landtag mit bis zu 7.000 Lehrerinnen und Lehrern. Die richtete sich vor allem gegen den Plan oder das Ziel, eine Wochenstunde mehr Unterricht für jede Lehrkraft ab Februar des nächsten Jahres dann wirklich durchführen zu lassen. Außerdem warnt auch die Bildungsgewerkschaft vor der Kürzung von Förderstunden. Darüber wird doch jetzt auch nochmal augenblicklich im Bildungsausschuss des Landtages beraten.
Aber ist nicht eigentlich auch Sparen passé? Zurzeit geht es doch eher immer um Steuerentlastungen, sprich der Staat will weniger Steuern einnehmen.
Nein, Sparen ist auch in Brandenburg nicht völlig zu den Akten gelegt. Das ist mein Blick auf die vergangenen 8 Wochen Haushaltsdebatte. Die neuen Ministerien hatten ja im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 1.700 neue Personalstellen gefordert oder vorgeschlagen beim Finanzminister Krumbach. Im Doppelhaushaltsentwurf sind aber nur 200 zusätzliche bisher vermerkt und die dann für die Polizei. Finanzminister Krumbach sagt, das ist kein Sparhaushalt, aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn wir das nochmal zusammenzählen und das dann Mitte Juni so vom Plenum des Landtages so beschlossen wird, wird die Verschuldung Brandenburgs wachsen in den nächsten beiden Jahren auf etwa 23,5 Milliarden Euro. Das ist ein Rekordstand, aber eben nicht mal die Hälfte des etwa Berliner Schuldenstandes, der liegt ja etwa so bei 66 Milliarden Euro. Also sparen, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber das wird diesem Haushalt, denke ich, nicht so wirklich angepackt.
Gestern hatte die Bundesregierung ja beschlossen, über 40 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen in den nächsten 3 Jahren zu kassieren für Investitionsrücklagen. Das trifft ja auch die Länder und die Kommunen. Wie sehr schwächt das Brandenburg?
Brandenburg hat ein großes Interesse daran, dass die regionale Wirtschaft schnell wieder auf Touren kommt, dass die Beschäftigung steigt, dass damit auch die Steuereinnahmen wieder steigen. Und deshalb hat sich die Koalitionsregierung aus SPD und BSW nochmal umentschieden. Denn eigentlich sollten 150 Millionen Euro sogenannten Familienlastenausgleich, das sind Bundesmittel, nicht an die Kommunen weitergereicht werden. Das hätte 240 Städte und Gemeinden hier im Land Brandenburg sehr durcheinandergewirbelt, weil die schon die aktuellen Haushalte für das diesjährige Jahr beschlossen haben. Da ist man nochmal zurückgesprungen und reicht dieses Geld weiter. Also die Landesregierung weiß auch, dass nur funktionierende Kommunen und die funktionierende kleinteilige Wirtschaft, das Handwerk in Brandenburg eine wesentliche Basis dafür ist, dass die Steuereinnahmen möglichst kurzfristig in 1-2 Jahren wieder besser werden und sich damit dann auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des sehr verschuldeten Landes Brandenburg verbessern.
Aus dem Landesstudio Potsdam des RBB, Thorsten Südow mit Informationen über den Doppelhaushalt 2025-26 für Brandenburg. Danke, Thorsten.
Gern.
13 Uhr und 11 Minuten. Etwas mehr als 11.000 Euro Grundgehalt bekommen Bundestagsabgeordnete im Monat. Diese Diäten werden regelmäßig an die Lohnentwicklung im Land angepasst und das nach festgelegtem Verfahren. Heute soll das für den neuen Bundestag beschlossen werden. Rund 600 Euro dürften noch obendrauf kommen. Allerdings regt sich im Plenarsaal dagegen Widerstand. Aus der rechten und aus der linken Ecke, meldet Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Es geht um Geld und zwar ganz konkret. Nicht ganz so konkret liest sich das auf der Tagesordnung des Bundestages. Da steht nämlich die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung. Sören Pellmann von der Linken ist dagegen.
606 Euro pro Monat mehr will man sich in die Taschen stecken. Wir halten insbesondere mit Blick auf die Situation in unserem Land diese Zahl für deutlich überhöht und es ist der falsche Zeitpunkt.
Falsch auch, weil viele Menschen sich angesichts der Inflation weniger leisten können, argumentiert der Linke. Tatsächlich ist der Anstieg der Abgeordnetendiäten an die Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt. Dementsprechend werden sie angepasst. Allerdings muss der Bundestag nach jeder Wahl bestätigen, dass so verfahren werden soll. Und genau darum geht es im Bundestag auf Antrag von Union und SPD. Richtig so findet der Sozialdemokrat Matthias Miersch.
Es hat in der Vergangenheit zu Mindereinnahmen geführt, es hat aber auch schon zu Erhöhungen geführt und jetzt wird in diesem Jahr zu einer Erhöhung führen. Das ist aus meiner Sicht die größtmögliche Transparenz.
Denn die Anpassung richtet sich nach Werten des Statistischen Bundesamtes. Damit kommen die Abgeordneten nicht in die Verlegenheit, selbst darüber zu bestimmen. Das ist Jens Spahn von der CDU-CSU auch ganz recht.
Insofern ist das mittlerweile ein guter, wie ich finde, weil auf Fakten basierender Umgang mit dieser sehr politischen und manchmal auch emotionalen Frage.
Und für diesen Umgang sprechen sich auch die Grünen aus. Hier ist es Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Wir haben während der Corona-Zeit auch 2 Aussetzungen dieses Anpassungsmechanismus gehabt. Und ich glaube, es ist richtig, das so zu machen. Wir werden das unserer Fraktion so empfehlen.
Ganz anders sieht das die AfD-Fraktion. Sie stellt einen Antrag zur Abstimmung, in dem es darum geht, die jährliche Anpassung zu streichen. Auch fehlt ihr die direkte Kontrolle. Und das ist noch längst nicht alles. Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert auch die hohen Pensionsansprüche von Bundestagsabgeordneten und fordert, dass sie in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen sollen.
Wir bezeichnen es als hochgradig unfair, dass Menschen, die 4 Jahre im Bundestag sitzen, teilweise genauso viel oder mehr Pension beziehen als jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat.
Auch über die Tagesordnung gibt es Streit. Während die Koalitionsfraktionen eine Debatte von 25 Minuten angesetzt haben und danach im Plenum über die Diäten abstimmen lassen wollen, fordern AfD und Linke erst einmal die Überweisung in einen Ausschuss, wo in Ruhe diskutiert werden könnte. Generell halten Linke und AfD die Diäten ohnehin für zu hoch, weshalb die Linken einen Teil davon spenden wird.
Uwe Jahn über die Diätendebatte im Bundestag. Die heutige Plenumssitzung übertragen wir auf inforadio.de und in der App.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. 2 Siege fehlen ihnen noch zum ersten deutschen Meistertitel. Heute Abend Heimspiel gegen Gummersbach. Da wollen die Berliner den nächsten Schritt gehen und die Tabellenführung zurückerobern. Die Vorschau von Sportreporter Jakob Rüger.
Füchse-Trainer Jaron Sievert schläft nicht gut in diesen Tagen.
Das Durchschlafen fällt ein bisschen schwer, weil ich kleines, krankes Kind zu Hause habe. Dadurch wird man dann schon ein oder andere Mal aufgeweckt, aber jetzt nicht von Gedanken geplagt.
Denn in Sachen Meisterschaft geben sich die Füchse ganz cool. Zeit zum Träumen gibt es aber angeblich nicht.
Also da ist man wirklich im Fokus und im Hier und Jetzt und macht sich keine Gedanken, ach, was wäre, wenn, schön ausmalen etc., sondern das fällt einem wirklich als Aktiver, der da voll involviert ist, relativ leicht so im Prozess zu bleiben, in diesen Handlungssträngen zu bleiben und jetzt gar nicht, weil dafür die Zeit gar nicht da ist, in Gedanken abzuschweifen.
Es bleiben 2 knifflige Spiele gegen Gummersbach und die Rhein-Neckar-Löwen. Die Konkurrenten, allen voran Titelverteidiger Magdeburg, sitzen dem Tabellenführer aus Berlin um Welthandballer Matthias Gitzel im Nacken.
Ich glaube, die Mindset hier ist, wir rennen nicht auf mit Hilfe von Magdeburg und Messung. Wir rennen nur mit uns selbst und das ist auch der Fokus. Wir müssen die 2 Spiele gewinnen und dann ist das egal, was passiert, um in die Liga.
Die Füchse haben es selbst in der Hand und wirken, anders als in den letzten Jahren, wo man in wichtigen Meisterschaftsspielen versagte, gefestigt und hochkonzentriert. 2025 hat das Team von Jaron Sievert noch nicht verloren.
Jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Zum Glück, dass wir uns das erarbeitet haben und sind 2 Spiele davor, was ganz, ganz Großes zu erreichen. Aber es sind halt noch 2 Spiele. Wir sprechen jetzt hier nicht darum, ein Spiel, wo es um nicht mehr viel geht und wir müssen es nur noch über die Bühne kriegen, sondern es sind 2 schwere Gegner.
Der Fokus und die Konzentration sollen bei allem Druck und öffentlicher Aufmerksamkeit aufrecht gehalten werden. Für Matthias Gitzel geht es darum, den Moment auch zu genießen.
Klar, wenn du denkst immer jeden Tag, ich muss Deutscher Meister werden jetzt, dann kommt der Druck auch. Aber unser Fokus ist zu spielen gut Handball. Und dann wissen wir, wenn wir spielen gut Handball, dann sind wir vielleicht die beste Mannschaft in der Welt momentan. So, dann sind wir schwer zu schlagen.
Selbstbewusstsein als größte Stärke. 2 Spiele bis zum Meistertitel. Die Füchse haben es in der eigenen Hand. Und das lässt, abgesehen von kleinen privaten Problemen, Trainer Jaron Sievert offenbar immer noch ziemlich gut schlafen.
Jakob Rüger über die Füchse heute Abend im Heimspiel gegen Gummersbach. Anwurf ist um 19 Uhr. Wir berichten live in Ausschnitten. Frauenfußball. Union Berlin hat die Abwehrspielerin Samantha Steuerwald für die Premierensaison in der Bundesliga verpflichtet. Die 26-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SC Freiburg, war da in den letzten Jahren Stammspielerin. Über die Vertragslaufzeit machten die Köpenicker keine Angaben.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Vorsicht bitte auf der A113 Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz sind Radfahrer unterwegs. Dann A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen. Stau an einer Baustelle jeweils plus 20. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klett. Sie ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt und in der Gegenrichtung hinter der Zufahrt Duben blockiert ein defekter LKW die rechte Spur im Baustellenbereich. Vorsicht dort bitte. A24 Hamburg Richtung Berlin. Im Bereich Neuruppin-Fährberlin ist die rechte Spur gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin Stadtring in Höhe Detmolder Straße. In beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils ist die rechte Spur gesperrt. Gute Fahrt.
Es ist 20 Minuten nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die Jugend an die Waffen. Dafür könnte die zurzeit ausgesetzte Wehrpflicht wieder aktiviert werden. Und fast die Hälfte des Bundeshaushaltes in die Armee fließen. 225 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht den von einigen geforderten 5%. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Zahl der aktiven deutschen Soldaten um rund ein Drittel aufstocken. Dieses Ziel hat der SPD-Politiker vor Beginn eines NATO-Treffens in Brüssel formuliert. Es würden schätzungsweise bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Trotz des erhöhten Personalbedarfs bei der Bundeswehr setzt Pistorius aber weiter auf Freiwilligkeit.
Und ich kann es immer nur wiederholen. Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen leben heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr fast 8.700 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Die Ministerpräsidenten vom Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen neu geregelt werden sollen. Dabei geht es auch darum, wie finanzielle Verluste künftig ausgeglichen werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass: das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll und heute erstmals im Bundestag beraten wird. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. 28 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf die Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen ja zu verantworten habe. Nach Meinung einiger Ministerpräsidenten soll diese Kompensation sogar vollständig sein.
Bundeswirtschaftsministerin Reicher hat offengelegt, an welchen Unternehmen sie aus der Zeit vor ihrem Amtsantritt beteiligt ist. Auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios erklärte das Ministerium, dass die CDU-Politikerin Anteile an einer Gesellschaft besitze, in die 3 Grundstücke eingebracht sind. Dies diene ausschließlich der familiären Vermögensverwaltung. Außerdem besitzt Reicher demzufolge Optionen über rund 3.000 Euro an einem schwedischen Energieunternehmen Unternehmen, die gerade verkauft werden. Bevor Reiche zur Ministerin berufen wurde, war sie als Managerin in der Energiebranche tätig. Die Nichtregierungsorganisation Lobby Control und Vertreter der Grünen Fraktion hatten deshalb Zweifel geäußert, ob es deshalb Interessenskonflikte geben könnte. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt und örtlich Schauer oder kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Friedrichshagen 19 Grad, Wannsee 20, Treuenbrietzen 17, Forst 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert und gebietsweise Schauer oder Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. 1,0, diese Traumnote beim Abitur. Die schaffen nicht viele. Fürs Medizinstudium fordern die aber viele Universitäten. Allerdings kann man Arzt oder Ärztin auch woanders werden, im Ausland nämlich. Ein Geschäftsmodell, das dies ausnutzt, hat jetzt den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt, berichtet Reporterin Ekzona Hiseni.
Einen Medizinstudienplatz zu bekommen, ist in Deutschland nicht leicht. Deshalb versuchen es viele deutsche Studienbewerber bei ausländischen Universitäten und holen sich dabei Hilfe von privaten Vermittlungsunternehmen. Zum Beispiel von StudiMed, einem Vermittlungsunternehmen aus Köln. StudiMed vermittelt den Studienbewerbern einen Studienplatz gegen ein Erfolgshonorar. Der Vermittlungsvertrag beinhalte unterschiedliche Leistungen, erzählt Hendrik Loll, Geschäftsführer von StudiMed.
Da sitzen wir dann mit den angehenden Studierenden und den Eltern zusammen und finden gemeinsam heraus, wo der Wunschstudienort wirklich ist und welcher Weg dorthin der beste ist. Sobald wir das geklärt haben, kümmern wir uns um den gesamten Bewerbungsprozess. Da optimieren wir die ganzen Unterlagen, sorgen dafür, dass alles richtig beglaubigt, nostrifiziert, übersetzt und mit den nötigen Apostillen versehen wird.
StudiMed unterstützt die Bewerber unter anderem auch bei der Vorbereitung auf notwendige Aufnahmetests, bei der Wohnungssuche und Behördengängen vor Ort. Für all diese Leistungen berechnet StudiMed ein Erfolgshonorar, das regelmäßig zwischen 8.000 und 15.000 Euro liegt. Aber wann genau darf ein solches Erfolgshonorar verlangt werden? Um diese Frage ging es am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Hintergrund? Ein deutscher Bewerber hatte StudiMed beauftragt, ihm einen Studienplatz zu vermitteln. Ein paar Wochen später nahm er wieder Abstand vom Vermittlungsvertrag, denn er hatte auch auf eigene Faust einen Studienplatz gesucht und bekommen, in der Slowakei. Aber auch StudiMed hatte zwischenzeitlich einen Studienplatz für den Bewerber gefunden, und zwar an der Bosnischen Universität in Mostar. StudiMed teilte dem Bewerber mit, da er eine Zusage für einen Studienplatz erhalten habe, müsse er das Erfolgshonorar in Höhe von 11.000 Euro bezahlen. So sei es in einer Klausel des Vermittlungsvertrags geregelt. Dieses Modell würden die Kunden von StudiMed schätzen, sagt Geschäftsführer Loll.
Denn es bedeutet, dass wir zunächst komplett in Vorleistung für ihn gehen. Der Kunde zahlt also nur und erst dann, wenn er seinen Wunschstudienplatz auch wirklich erhalten hat.
Das finanzielle Risiko, dass ein Bewerber den vermittelten Studienplatz doch nicht annimmt, will StudiMed aber nicht tragen.
Die Entscheidung, ob der Studienplatz angenommen wird oder nicht, liegt dann allein beim Studenten. Das ist vergleichbar mit einer Pizzalieferung. Auch wenn man sie nicht isst, muss man sie trotzdem bezahlen.
Der Pizza-Vergleich und die anderen Argumente von StudiMed haben den BGH nicht überzeugt. Der BGH hat entschieden, die Vertragsklausel ist unwirksam. Sie benachteiligt den Studienbewerber in unangemessener Weise. Der BGH sagt, der Studienbewerber muss die Vermittlungsgebühr nur bezahlen, wenn er den Studienplatz auch tatsächlich annimmt. Die Situation sei vergleichbar mit der eines Immobilienmaklers. Auch da bekomme der Makler nur dann eine Provision, wenn der Hauskauf wirklich zustande komme, so Thomas Koch, Vorsitzender des ersten Zivilsenats.
Mit diesem Grundgedanken des Maklerrechts ist die Verpflichtung zur Zahlung der Erfolgsvergütung bereits mit der Zusage des Studienplatzes durch die Universität unvereinbar. Durch die sich der Bewerber zudem auch zur Annahme des Studienplatzes gedrängt sehen kann, wenn er eine hohe Jahresgebühr zahlen muss.
Mit dem Urteil ist klar, der Studienbewerber muss das Erfolgshonorar nicht an StudiMed zahlen. Das Unternehmen muss seine Vertragsklauseln anpassen. Da viele solcher Vermittlungsagenturen mit ähnlichen Klauseln arbeiten, werden auch sie diese nun ändern müssen.
Der Bundesgerichtshof hat über Vermittlungshonorare für Medizinstudienplätze geurteilt. Darüber informierte Ekzona Hüseni. Unterricht unter freiem Himmel, das ist für manche eine coole Idee. Hautnah miterleben, wie die Natur funktioniert, Pflanzen wachsen und die Bienen summen. In nur einem halben Jahr Bauzeit ist am Senftenberger See in der Lausitz ein grünes Klassenzimmer entstanden. Umweltbildung auf 1000 Quadratmetern Wiese. RBB24-Reporter Daniel Masto war bei der Einweihung.
Dieses kleine Paradies ist wahrlich ein Schmuckstück geworden. Der neue Garten ist vollständig umzäunt, ausgestattet mit Hochbeeten und Infotafeln über Insekten. Ein Pflasterweg führt uns zu einem imposanten, überdachten Holzrondell mit vielen Sitzmöglichkeiten und Toilettenanlagen. Kaum ist das grüne Klassenzimmer eröffnet, stürmen die Grundschüler zur Schwengelpumpe, um ihre Gießkanne mit frischem Wasser zu füllen und die Hochbeete zu gießen.
Oh, das ist so eine alte Pumpe. Ich finde das schön. Also die Natur und die Blumen. Ich finde einfach schön, dass das Klassenzimmer hier bei uns ist.
Also es sieht auf jeden Fall schöner aus als so eine leere grüne Fläche wie vorher. Bin auch öfters mal hier lang gegangen. Ich freue mich schon, so eine Frucht hier zu essen halt.
Und auch Ina Ludwig ist glücklich, die Lehrerin der Grundschule am See. Will nun öfter den Unterricht hierher ins grüne Klassenzimmer verlegen.
Im Rahmen des Sachunterrichts wird das ein großer Teil sein. Aber natürlich auch, selbst wenn man mit der Gitarre hierher kommt und sich hinsetzt und mit den Kindern im Grünen singt. Ich denke, es gibt immer viel zu entdecken hier im grünen Klassenzimmer, sodass sich das lohnt.
Das grüne Klassenzimmer ist nicht nur ein Schulgarten. Hierher kann wirklich jeder kommen, der möchte und entspannen, sagt Alena Friedrich vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Auch einfach Familien, Gäste, die vorbeifahren, jeden Tag hier direkt am Radweg.
Ein Großteil der 1000 Quadratmeter Fläche wird bald grün werden. Die Rasensamen sind schon gestreut. Es ist ein naturbelassener Raum, wo auch Unkraut willkommen ist, sagt Detlef Wurzler, der Vorsteher vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Es wird hier kein Wembley-Rasen entstehen, sondern es wird Naturrasen sein. Genau das ist das Konzept, was wir hier verwirklichen wollen.
Das Konzept des grünen Klassenzimmers am Senftenberger See. Es berichtete Daniel Masto. Die Raumfahrt müsse Top-Priorität bekommen, forderte Dorothee Bär, Bundesministerin, für eben diese Sparte. Das weckt Begehrlichkeiten bei einigen Bundesländern. Bei Bayern natürlich, Bär ist CSU-Politikerin, aber auch bei Bremen und Baden-Württemberg. Die fordern deutlich mehr Geld. Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio erklärt das.
Ja, das ausgerechnet die drei großen B, Bayern, Baden-Württemberg und Bremen, mehr Geld für die Raumfahrt wollen. Das liegt daran, dass die drei in Deutschland die stärksten Raumfahrtstandorte sind. Der Bereich wird für die Wirtschaft immer wichtiger und wenn wir vielleicht mal nach Bremen gucken, allein in Bremen arbeiten 140 meist mittelständische Unternehmen, 20 Forschungsanstalten und 12.000 Mitarbeitende insgesamt an der Luft- und Raumfahrt. In Bayern und Baden-Württemberg, da sind wichtige Start-ups beheimatet, aber Nordrhein-Westfalen zum Beispiel spielt auch eine große Rolle. Da hat im letzten Herbst das Mondtrainingszentrum für Astronauten von NASA und ESA eröffnet. Oder Hessen, da ist der Sitz des Europäischen Satellitenkontrollzentrums.
Um wie viel Geld geht es den 3B-Bundesländern?
Die Summen sind schon ambitioniert. Also grob gesagt fordern die drei Länder eine Verdopplung des bisherigen Budgets für die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf 2 Milliarden Euro pro Jahr. Deutschland ist seit einigen Jahren schon der größte Geldgeber der ESA neben Frankreich. Die ESA hat in Paris auch ihren Sitz. Wenn Deutschland jetzt nochmal verdoppeln würde, dann würde es Frankreich endgültig den Rang ablaufen als wichtigste Raumfahrtnation Europas. Außerdem wollen Bayern, Baden-Württemberg und Bremen eine deutlich stärkere Finanzierung des nationalen deutschen Raumfahrtprogramms von 1 Milliarde pro Jahr. Und das könnte man dann mehr oder weniger sehen als eine direkte Finanzspritze in die Raumfahrtwirtschaft der Bundesländer.
Der bayerische Ministerpräsident Söder spricht gerne vom Innovationsmotor Raumfahrt. Da meint er aber nicht die berüchtigte Teflonpfanne.
Ohne Raumfahrtforschung hätten wir zum Beispiel auch keine Akkuschrauber oder feuerfeste Schutzkleidung für die Feuerwehr, wenn es um so alltagsnahe Beispiele geht. Aber Söder hat mit Innovationsmotor mehr Hochtechnologie gemeint. Also zum Beispiel ohne Satelliten keine Navigation, teilweise keine Handys, kein Internet. Ohne Satelliten keine präzisen Daten zum Klimaschutz. Gerade Deutschland hat einige Satelliten gebaut, die zum Beispiel in der Atmosphäre den CO2-Spiegel messen oder die Entwicklung der Wälder beobachten. Und auch beim Stichwort Sicherheit und Verteidigung spielen Satelliten eine große Rolle. Und da geht es dann auch darum, Europa unabhängiger zu machen.
Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz über Geldforderungen für die Raumfahrt. Die Frage, bist du Organspender oder nicht? kann hitzige Debatten auslösen und sehr unterschiedliche Reaktionen. Hier das Ergebnis einer kleinen Straßenumfrage.
Ich überlege, aber ich habe ihn noch nicht. Liegt daran, dass meine Kinder beide einen haben und jeden Tag fast die Diskussion laufen, ob das nicht sinnvoll ist.
Ich lehne das nicht ab, das ist einfach, weil ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Naja, nach meinem Ableben kann ja was mit meinen Organen passieren und was Sinnvolles daraus entstehen. Viele Organe fehlen, wie man so hört, sollte man da auch spenden, ja.
Heute Abend wollen wir wissen, wie Sie zum Organspenden stehen, und zwar in der ARD-Sendung Mitreden Deutschland diskutiert, ab 20.15 Uhr auch im rbb24-Inforadio. Dann ist unter anderem die Vorsitzende des Bundesverbandes der Organtransplantierten im Studio, also eine Empfängerin von Spendeorganen. Alle Informationen, wie Sie sich beteiligen können, finden Sie im Netz unter mitreden.ard.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Bei der Europäischen Zentralbank geht es heute darum, Leitzins rauf oder Leitzins runter. Die Entscheidung wird in knapp einer Stunde erwartet. Vieles spricht dafür, dass die Notenbanker den Leitzins senken werden. Zum achten Mal seit Sommer vergangenen Jahres. Die Gründe erläutert Wirtschaftsreporter Stefan Wolf.
In der Tierwelt ist die Sache klar. Eine Taube hätte gegen einen Falken nicht den Hauch einer Chance. Unter den Dächern der Notenbanken liefern sich Tauben und Falken dagegen einen ewigen Kampf. Als Tauben werden jene Notenbanker bezeichnet, die eine sehr lockere Geldpolitik befürworten, also unter anderem niedrige Zinsen. Falken verfolgen dagegen einen straffen Kurs. Hohe Zinsen sollen die Inflation in Schach halten. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank wird schnell klar:
Die ganze EZB ist nach meiner Meinung stark bevölkert. Mit Tauben, ein hohes Übergewicht an Tauben,
sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Wenn mal niedrigere Inflationsraten kommen oder zwischendurch mal niedrigere, schlechtere Konjunkturdaten, dass dann viele Mitglieder des EZB-Rats bewusst dann an den Märkten schüren, weitere Zinssenkungen.
Und so gilt es quasi als abgemacht, dass die EZB erneut die Leitzinsen senken wird. Der Einlagenzins, den Banken erhalten, wenn sie kurzfristig Geld bei der EZB parken, dürfte auf 2,0% zurückgehen. Größere Widerstände sind da nicht zu erwarten, erklärt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
In der Tat gehen den Befürwortern für höhere Zinsen, also den Falken im Europäischen Zentralbankrat, die Argumente zurzeit ein wenig aus. Die Inflation ist deutlicher in der Beruhigungsphase, als das befürchtet worden war. Und die Konjunktur schäumt auch nicht über. Insofern sind Zinssenkungen bis zum sogenannten neutralen Zinssatz sinnvoll in den Augen aller.
Und dieser neutrale Zins liegt dem Vernehmen nach bei 2,0%, wäre also ein Zinssatz, der die Wirtschaft weder boomen ließe, noch sie abwürgen würde, der also niemandem wehtut. Ganz anders stellt sich die Lage in den USA dar. Hier hat sich die Notenbank eine Zinspause verordnet. Man gibt sich hawkisch. Doch was ist dran am Einfluss der Leitzinsen auf Märkte und Wirtschaft? Die sinkenden Zinsen wirken, sagt Jörg Krämer und verweist darauf, dass der EZB-Leitzins vor wenigen Monaten noch bei 4% lag.
Das erklärt sicherlich mit, warum wir schon eine gewisse Bodenbildung bei der Konjunktur sehen. IFO-Geschäftsklima 5-mal in Folge gestiegen. Industrieproduktion im ersten Quartal höher als im vierten Quartal. Also das hat auch schon was zu tun mit diesen Zinssenkungen.
Und nach der Zinssenkung ist vor der Zinssenkung. Im Herbst könnte der Leitzins auf 1,75% abgesenkt werden, wenn nicht neue Daten den Falken ein wenig Futter liefern.
Informationen von der Europäischen Zentralbank. In etwa einer Stunde wird die Entscheidung dort erwartet, ob die Leitzinsen tatsächlich nochmal gesenkt werden. Stefan Wolf berichtete aus Frankfurt am Main. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, es wird noch ein bisschen Regen geben, aber erst später. Das derzeitige Regengebiet zieht gen Osten ab, über Strausberg zum Beispiel liegt es im Moment. Dann haben wir ein bisschen Pause, aber das nächste Gebiet kommt schon heran und wird dann vor allem den Norden von Brandenburg überziehen. Morgen am Freitag dann weiterhin bewölkt und regnerisch und sehr windig, wiederum wie heute 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. Es dauert jeweils 30 Minuten länger für Sie. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin im Bereich Neuruppin Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Stadtring in beiden Richtungen Höhe Detmolder Straße wegen Bauarbeiten ist jeweils die rechte Spur gesperrt und das bleibt noch so bis Ende des Jahres. A113 Richtung Dresden zwischen Adlershof und Tunnel Rudower Höhe ist die rechte Spur gesperrt wegen Instandsetzungsarbeiten Stau ab Johannisthaler Chaussee. Gute Fahrt.
Es ist 20 vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Es klingt nach Vorkriegszeit. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Sie sieht sich durch Putins Russland bedroht. Durch den Beschluss werden zunächst die Haushalte der Mitgliedsländer bedroht. Das werden die Bürger zu spüren bekommen. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Frau. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Die Angehörigen waren schon vor Monaten über ihren Tod informiert worden. Nun kann die Beerdigung stattfinden. Nach israelischen Angaben sind weiterhin 56 Geiseln im Gazastreifen, etwa 20 von ihnen solle noch am Leben sein. Angehörige der Geiseln fordern ein Ende des Krieges in Gaza, um sie frei zu bekommen. Nur wenige Geiseln konnten bisher militärisch befreit werden. Viele wurden hingegen während 2 Phasen der Waffenruhe übergeben, auf die sich Israel und die Hamas verständigt hatten. In Gaza ist die humanitäre Lage weiter katastrophal. Die Verteilzentren der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation sind auch heute geschlossen geblieben, nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Schüsse und etliche Tote gegeben hatte.
Der Bundestag hat über das Vorhaben der Koalition diskutiert, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Viele Firmen in Deutschland gehen davon aus, dass sie in den kommenden Jahren als Folge der KI Stellen streichen. Das zeigt eine Umfrage des Münchner IFO-Institutes. Daran geben rund 27% der Unternehmen an, dass sie in den nächsten 5 Jahren einen KI-bedingten Arbeitsplatzabbau erwarten. Im Bereich der Industrie sagen das sogar 37%. Aus Sicht der Wirtschaftsforscher ist aber noch nicht absehbar, inwieweit durch die künstliche Intelligenz auch die Arbeitslosigkeit steigt. Trotz Wirtschaftsflaute klagen nämlich nach wie vor viele Firmen über zu wenig Fachkräfte. Zum Berliner Karneval der Kulturen an diesem Wochenende werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund um den Blücherplatz in Kreuzberg wird jetzt das Areal für das zentrale Fest vorbereitet. Es beginnt morgen und dauert bis Pfingstmontag. Auf 3 Bühnen bieten dann etwa 830 Künstlerinnen und Künstler ein vielfältiges Programm. Dazu gibt es rund 350 Stände mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug des Karnevals startet erstmals auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt und örtlich Schauer oder kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Friedrichshagen 19 Grad, Wannsee 20, Treuenbrietzen 17, Forst 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später dann örtlich aufgelockert, gebietsweise auch Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Viele Bahnpassagiere in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven. Vor allem, wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten, Ersatzverkehr mit Bussen. Reporter Felix Leitmeier hat die wichtigsten Informationen zusammengesucht. Hallo Felix.
Ja und hallo.
Welche Sperrung ist die gravierendste?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt, verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um 7:45 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt gesperrt?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinere und größere Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Rossler und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof da.
Danke, Felix Leitmeier. Jede Menge Informationen, jede Menge Einschätzungen und viele REs und viele Zahlen. Das können Sie ausführlich nachlesen, welche Bauernbaustellen es gibt. Und zwar finden Sie die Informationen online auf rbb24.de. Danke, Felix.
Vielen Dank.
Was macht eine Nachricht zur Nachricht und wie kommt sie dann in unser Programm? Das erklären wir Ihnen heute genauer, denn es ist ARD-Nachrichtentag. Unsere Nachrichten entstehen natürlich nicht nur am Schreibtisch. Vor allem sind unsere Reporterinnen und Reporter bei Ihnen in der Region unterwegs. So eine Regionalkorrespondentin hat dabei gleich mehrere Jobs auf einmal. Recherchieren, filmen, einen Radiobeitrag fertig machen. Alexander Golokowski hat Jacqueline Pivon bei ihrer Arbeit begleitet.
Ihre Technik passt in einen Rucksack und der in einen kleinen Kofferraum. Für Filmaufnahmen und Radio hat Jacqueline Pivon alles dabei. Heute geht es für die Regionalkorrespondentin von Potsdam-Mittelmark nach Kleinglien bei Bad Belzig. Thema innovative Mobilität auf dem Land.
Wir entscheiden, welches Thema es schafft oder nicht, natürlich nicht alleine. Also ich entscheide das nicht alleine, sondern das wird dann in der Redaktion besprochen. Dann wird überlegt, ist das relevant für unsere Zuschauer? Interessiert die das? Und ja, manchmal muss man schon auch kämpfen und sagen, aber für die Leute vor Ort ist es total wichtig, dass wir darüber berichten, weil die regen sich auf oder da hängt deren Herz dran. Und dann kämpfen wir schon manchmal dafür und sagen, in der Region ist es aber wichtig, lasst uns darüber berichten.
Hallo, Frau Kulicke, wir hatten telefoniert.
Ja, hallo.
Guten Tag.
Erstes Interview in einem alten Berliner S-Bahn-Waggon mitten im Dorf. Als Kamera dient ein Smartphone.
Und warum ist das Thema ländliche Mobilität so im Fokus und so wichtig?
Als Regionalkorrespondentin macht Jacqueline Pivon alles allein. Kamerafrau, Tonfrau, Reporterin, alles zusammen. Zwischendurch ein prüfender Blick aufs Handy, das Bild stimmt.
Es gibt viele Herausforderungen, halt an alles zu denken, gute Bilder zu machen, die richtige Belichtung und einen Weißabgleich, also die ganzen technischen Details und dann inhaltlich auch noch mitzudenken und dann noch die Leute, die ich filme, mich mit denen zu unterhalten und das alles zu jonglieren und dann noch auf die Technik aufzupassen und die im Griff zu haben, das ist schon eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Aber durch die kleine Technik und das Ein-Frau-Team kommt Jacqueline Pivon auch besser an die Leute heran.
Also sie können schneller die Kamera vergessen, weil eben nicht, sonst hatten wir mal so eine große Kamera, die Kameraleute auf der Schulter und das Handy, das kann man dann schneller, das gerät schneller so in den Hintergrund und die Leute können sich dann so ein bisschen natürlicher bewegen.
Gibt es aber auch zu viel Nähe? Heute steht die Vorstellung einer innovativen Geschäftsidee auf dem Programm, eine mobile Dinnertafel zu mieten. Werblich darf es nicht werden.
Ganz oft haben die Leute so eine Erwartung, ja, jetzt erfährt das mal jemand. Dann sage ich immer, ich schlage mich aber nicht auf eine Seite, sondern ich versuche möglichst mit Abstand darauf zu gucken.
Wenn alles abgedreht ist, alle Töne eingesammelt sind, die Technik verpackt ist.
Wo ist eigentlich mein Stativ? Das habe ich schon wieder irgendwo hingestellt. Ach, da.
Dann geht es zurück nach Potsdam. Aus dem Material soll ein Fernsehbeitrag, ein Radiostück und ein Online-Text werden.
So sieht also der Arbeitsalltag einer Regionalkorrespondentin des RBB aus. Alexander Goligowski hat sie begleitet. Vieles von dem, was die Reporterinnen und Reporter herausfinden, landet auch auf dem Schreibtisch der Nachrichtenredaktion hier im RBB 24 Inforadio. Wie ein Nachrichtenredakteur arbeitet, das hören Sie gleich ausführlich im Vis-à-vis-Gespräch in einer guten halben Stunde hier im Programm. Mehr als ein Jahr ist es her, da hatten die Nachrichten die Meldung, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat mit einem Satz eine neue Sicherheitsdebatte angestoßen. Deutschland muss kriegstüchtig werden, forderte er. Kriegstüchtig, ein umstrittener Begriff für eine Verteidigungsarmee. 500 Milliarden Euro Sonderschulden sollen die Bundeswehr kriegstüchtig machen. Geld allein aber macht noch keine Armee. Was man braucht, ist auch mehr Personal. Pistorius ist heute beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Vor Beginn hat er sich aus deutscher Sicht zum Personalbedarf geäußert.
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger. Das ist das Ziel. Wir werden das jetzt alles auf den Weg bringen und natürlich immer, wie man im Fußball sagt, den Ball eng am Fuß halten und schauen, was passiert und wann müssen wir gegensteuern oder eine andere Richtung einschlagen.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Mit seinen NATO-Kollegen hat er inzwischen das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Etwa 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen in unseren Ozeanen. Das entspricht dem Gewicht der Hälfte der Weltbevölkerung. Tendenz steigend. Wenn das so weitergeht, könnte es bald mehr Plastik im Meer geben als Fische. Darauf will der heutige Internationale Tag der Umwelt mit dem Motto Beat Plastic Pollution, also gegen Plastikverschmutzung, aufmerksam machen. Ein Vorzeigeprojekt gibt es auf Sansibar in Ostafrika. Da wird Mode aus Plastikmüll hergestellt, berichtet Korrespondentin Caroline Imlau.
Kiten im Indischen Ozean vor Sansibar. Ein Urlaubstraum für Sportliche. Dass auch ein kaputtes Kitesegel Müll ist, daran denkt dabei kaum einer. Aber auch Kitesegel sind synthetische Kunststoffe, die die Umwelt belasten. Sascha Borisova hatte früher eine Surfschule auf der Insel. Heute steckt die gebürtige Russin viel Zeit und Energie ins Recycling von Kitesegeln und anderem Plastikmüll. Wir schaffen Arbeitsplätze für lokale Schneider. Daneben machen wir auch Aufklärungsprogramme für Schulen und die lokalen Dorfgemeinschaften. Wir zeigen, wie man den Müll nutzen kann und was man alles damit machen kann.
In tailoring. And what you can do with this.
Regelmäßig geht sie mit vier lokalen Mitarbeitern an den Strand von Jambiani. Dort sammeln sie Tetrapacks, Plastikplan und was sie sonst noch recyceln können. Für den Müll, den Einheimische sammeln und bei ihr abgeben, bezahlt Sascha Borisova sogar ein paar Cent. Sie selbst recycelt aber nur weiches Plastik. Flaschen etwa schickt sie an eine Firma auf dem Festland.
Plastic bottles, I can tell you about 800 kilos per month.
Ich kann Ihnen sagen, an Plastikflaschen haben wir 800 Kilo im Monat. Wir haben große Säcke. Pro Sack sind das etwa 30 Kilo. Es gibt inzwischen mehrere Firmen auf dem Festland, die recyceln.
There is a company who recycle it now on the mainland mostly.
Sascha freut sich, dass bei den Dorfbewohnern das Bewusstsein für das Problem mit dem Plastik gewachsen ist. Aber sie weiß auch, dass ihr Projekt angesichts der wachsenden Müllberge auf Sansibar nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Dennoch strahlt sie einen unbändigen Optimismus aus, sprudelt über vor Ideen, was man alles mit den Kitesegeln und anderem Plastikmüll machen kann. Modische Taschen, Laptophüllen und vieles mehr. Salu Abdullah Salu ist einer von sieben Schneidern, die für Sascha arbeiten. Sie verdienen um die 300 Dollar im Monat, für lokale Verhältnisse gutes Geld. Das Projekt ist toll. Es hilft uns, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und unsere Familien zu unterstützen. Wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Gürteltaschen, Rucksäcke, Körbe. Alles, was man brauchen kann, stellen wir her. Touristinnen kaufen die Sachen gerne in Hotelshops oder auf Märkten. So kommt der Plastikmüll gewissermaßen zum Verursacher zurück. Das Geschäft läuft ganz gut mit den Taschen, Rucksäcken und Körben. Die Touristen nehmen dann die Dinge mit von der Insel nach Hause und wir sind die Müll los. Genau das ist die Idee. Aus Müll nicht nur nützliche Dinge herzustellen, sondern gleichzeitig das Bewusstsein für die Umwelt zu stärken.
Caroline Imlau zum heutigen Weltumwelttag mit ihrer Reportage, wie die Insel Sansibar vor Tansania gegen das Müllproblem ankämpft.
Am Montag im RBB 24 Inforadio.
Wie klingt unsere Region? Zwischen Straßenlärm und Vogelzwitschern, Technobeats und Trachtenchor. Berlin und Brandenburg überraschen mit ganz eigenen Tönen. Das RBB 24 Inforadio Kulturspezial Am Pfingstmontag nehmen unsere Reporter Sie mit zu den Sounds in Berlin und Brandenburg. Ein Tag voller Geräusche, Musik und Geschichten. Mehr Infos unter rbb24-inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. 19 Grad sind es in Berlin. Im Süden von Brandenburg noch deutlich wärmer. 24 Grad in Cottbus. Und auch Frankfurt meldet noch 22 Grad. Das Regengebiet zieht gerade ab über die Grenze Richtung Polen. Das nächste ist aber schon im Anmarsch. Wird uns in den nächsten Stunden vor allem im Norden von Brandenburg treffen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Und wir legen los mit der A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest. In beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. Sie brauchen Geduld, 30 Minuten plus. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz. Nach einem Unfall ist dort die Richtungsfahrbahn gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin im Bereich Neuruppin-Fehr-Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Stadtring, in beiden Richtungen Höhe Detmolder Straße. Wegen Bauarbeiten ist jeweils die rechte Spur gesperrt und das noch bis Ende des Jahres. A113 Richtung Dresden zwischen Adlershof und Tunnelrudower Höhe ist die rechte Spur gesperrt wegen Instandsetzungsarbeiten. Deswegen Stau ab Johannisthaler Chaussee.
14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und mit immer mehr Soldaten. Das fordert nicht nur der Bundesverteidigungsminister. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Dazu die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Demnach soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Boris Pistorius nannte die zusätzliche Zahl an Soldaten zum Auftakt des Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Er geht davon aus, dass das Konzept einer freiwilligen Wehrpflicht dafür vorerst ausreichend sei. Aktuell habe die Bundeswehr gar nicht die Kapazitäten, in großem Umfang Wehrpflichtige auszubilden. Diese müssten erst aufgebaut werden. Das Ziel sei, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu gestalten, damit sich Frauen und Männer auch längerfristig verpflichten.
Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen